Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle mit einer thematischen Doppelfolge. Ich möchte diese und die nächste Folge nutzen, um über den Verkehrssektor zu sprechen und klimaneutrale Treibstoffe. Die sind ja aktuell wieder in der politischen und medialen Diskussion. Einmal die synthetischen Treibstoffe, das heißt, dass wir Strom nutzen, um daraus dann synthetische Treibstoffe zu erzeugen, indem wir Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre nutzen. Und das zweite sind dann die sogenannten HVOs, also Hydrotreated Vegetable Oil, Pflanzenreste, Essensreste, die man dann aufbereitet, um daraus Treibstoff zu machen. Das ist ja jetzt in Deutschland auch erlaubt, als Alternativtreibstoff zu Diesel. Und die nächsten beiden Folgen, also diese und die nächste Folge, nutzen wir mal, um das zu diskutieren und mal einzuordnen, und ob das die Zukunft ist für den Verkehrssektor und den Weitereinsatz von Verbrennungsfahrzeugen. Heute steigen wir ein mit den E-Fuels. Also, wie ist da so der Stand der Technik? Ist das eine Alternative? Ordnen wir das erstmal ein. Der Verkehrssektor tut sich wahnsinnig schwer mit der Dekarbonisierung. Das haben wir ja hier auch schon ein paar Mal diskutiert. Aber tatsächlich ist es so, er kommt nicht so richtig aus dem Quark. Die anderen Sektoren, also Energiesektor, ist auf einem sehr guten Weg, was die Dekarbonisierung angeht. Aber also Verkehr, beobachten wir keinen signifikanten Rückgang der Emissionen der Fahrzeuge, egal ob das jetzt spezifische Emissionen sind der Fahrzeuge noch absolut. Da müssen wir ran, denn wir müssen alle Sektoren im Zuge der Energiewende dekarbonisieren. Das muss unser Ziel sein. Jetzt haben Verbrennungsmotoren ja noch andere Nachteile, also was Stickoxide etc. angeht, die emittiert werden, Mikropartikel. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, also Mobilitätskonzepte. Das werde ich dann nochmal mit Christian Kammlott gemeinsam diskutieren, wie er das dann auch aus marktliberaler Sicht sieht. Wir wollen uns jetzt immer auf die technischen Dinge konzentrieren. Also der Verkehrssektor hat immer noch einen sehr hohen Anteil an den Emissionen. Wir sind so bei rund knapp 20% Anteil an den Gesamtemissionen. 700 Millionen Tonnen emittiert der Verkehrssektor in Deutschland. Das ist schon eine ganze Menge. Und tatsächlich beobachten wir sowohl im Individualverkehr, also Pkw, als auch beim Schwerlastverkehr, Lkw, quasi keinen Rückgang. Wenn wir jetzt mal so die Referenz nehmen, Anfang oder Mitte der 90er Jahre, dann haben die Emissionen oder die Kohlendioxidemissionen sich zwar leicht reduziert im Verkehr, da sind wir so 13% runtergegangen. Die anderen Emissionen, die dann noch entscheidend sind, also Schwefeldioxid, das haben wir ziemlich gut im Griff. Die Stickstoffoxide sind jetzt auch wieder sinkend. Feinstaub hat sich auch gut entwickelt, aber die Kohlendioxidemissionen, also die Emissionen, die für den Klimawandel, für den Treibhauseffekt entscheidend sind, die gehen nicht runter. Und zwar beobachten wir da eigentlich zwei gegenläufige Entwicklungen. Natürlich werden die Motoren immer noch leicht effizienter. Das heißt also, wir schaffen es dann doch mit der gleichen Menge an Treibstoff, Diesel oder Benzin, weitere Strecken zu fahren, wobei auch da sind jetzt keine großen Sprünge zu erwarten bei einem Verbrennungsmotor. Der ist weitestgehend ausentwickelt. Da werden wir jetzt auch nicht den Wirkungsgrad noch verdoppeln. Das verbietet die Physik. Kommen wir gleich noch zu. Gleichzeitig werden die Autos aber immer größer, immer schwerer, was natürlich dazu führt, dass der absolute Verbrauch und damit auch die Emissionen nicht so richtig runtergehen. Bei den LKWs ist es ähnlich. Auch da beobachten wir also Stickstoffoxide, Partikelemissionen, Schwefeldioxid etc. Das ist alles relativ gut reduziert worden, aber auch da die Emissionen, also Emissionen pro Kilogramm, pro Kilometer Fahrleistung liegen bei LKWs ungefähr bei im Durchschnitt bei 90 Gramm. Ähnliche Werte natürlich auch bei den PKWs, die sind etwas kleiner. Also halten wir fest, der Verkehrssektor hat einen sehr großen Bedarf. Wir müssen ihn dekarbonisieren. Und jetzt, was haben wir für Möglichkeiten? Entweder Elektromobilität, haben wir schon drüber gesprochen, sehr effizient, was die Energienutzung, den Energieeinsatz angeht, was einfach am Elektromotor liegt. Der ist einfach von der Physik gesehen sehr, sehr effizient. Das muss er sein. Und wir haben die elektrische Energie, die erzeugen wir mit, idealerweise mit klimaneutrales Windenergie oder Photovoltaik. Der deutsche Strommix hat auch noch Kohlestrom mit drin, hat auch noch Gaskraftwerke mit drin, die Strom erzeugen. Und natürlich dann den Austausch mit den Nachbarländern. Aber die spezifischen Emissionen des Strommixes in Deutschland sinken auch kontinuierlich durch den Ausbau der Erneuerbaren. Da spielt die Kernkraft keine so große Rolle. Also auch das nochmal extra Thema, wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter diskutieren. Naja, und diesen Strom nutzen wir, laden die Batterie und können dann entsprechend klimaneutral fahren. So, jetzt gibt es aber immer noch verschiedenste Interessensgruppen, die am Verbrennungsmotor im Individualverkehr festhalten wollen. Das heißt also, wir brauchen, nehmen wir jetzt mal diese Position und sagen, wir wollen Verbrenner als Kraftfahrzeuge haben. Das heißt aber, dann muss der Treibstoff, den wir einsetzen, so verbrannt werden in dem Motor, dass das bilanziell klimaneutral ist. Denn klar ist, egal was ich für einen Treibstoff nutze, wenn ich Kohlenwasserstoffketten nehme, und Benzin und Diesel ist nichts anderes als ein langkettiger Kohlenwasserstoff, dann entsteht bei dem Verbrennungsprozess Kohlendioxid. Also muss ich vorher das Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre geholt haben, damit wir in dem gesamten Kreislauf idealerweise klimaneutral sind. Das muss der Weg sein, so ist der Ansatz. Und jetzt haben wir da zwei Wege, die wir gehen können. Entweder wir machen das über synthetische Kraftstoffe, das ist dann das Thema der heutigen Folge, oder dann in zwei Wochen in der nächsten Einzelfolge mit diesen HVOs, also mit Pflanzenresten, Essensresten etc., die wir dann weiterverarbeiten zu, ja, im weitesten Sinn Biodiesel. Also das ist der Weg, denn auch das ist natürlich dann, ähnlich wie wir das jetzt bei der Biomasse kennen, natürlich bilanziell klimaneutral. Das ist der Weg. So, wie funktioniert jetzt diese Gewinnung von den synthetischen Kraftstoffen? Wir müssen, was nutzen wir? Wir brauchen da elektrische Energie. Wir brauchen Kohlenstoff und wir brauchen Wasserstoff. Denn aus diesen beiden Bausteinen, Kohlenstoff und Wasserstoff, puzzeln wir uns dann diesen synthetischen Kraftstoff zusammen, nämlich CH4-Ketten. Oder eine CH-Ketten, nicht CH4, sondern CH. CH4 ist ja Methan, also CH-Ketten, Kohlenwasserstoffketten. Um die dann, wenn die entsprechende Länge haben, sind die fest. Nicht fest, sondern sind die flüssig. Wenn sie sehr, sehr langkettig sind, werden sie irgendwann fest. Ganz kurze CH-Ketten sind gasförmig, also Methan, Ethan und so weiter. Und mittellange Ketten, die sind dann flüssig. Also das ist dann die Benzin- und Dieselfraktion. Also Benzin, das sind dann so rund 6 Kohlenstoffatome. Bei Diesel sind wir so bei 10 bis ja, etwas unter 20 Kohlenstoffatomen, die wir brauchen als Kette, um einen flüssigen Treibstoff zu bekommen, den wir dann direkt einfach tanken können. Der unterscheidet sich ja nicht dann von fossilen Treibstoffen, den wir dann in einer Raffinerie aufbereitet haben. Das ist im Grunde genommen das Gleiche und der Motor kann den auch 1:1 so verbrennen. Das ist kein großes Problem. Heißt jetzt aber, wir brauchen den Kohlenstoff und wir brauchen Wasserstoff. Woher holen? Kohlenstoff, damit es klimaneutral ist, wir brauchen den Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Das heißt, wir brauchen ein Verfahren, das in der Lage ist, das Kohlenstoff als Gas aus der Atmosphäre rauszuholen, rauszufiltern, Sauerstoff und Kohlenstoff zu trennen von dem CO2 und dann können wir diesen Kohlenstoff nutzen. Das ist also die ideale Version, Direct Air Capture, DAC, direkte Luftabscheidung im Deutschen. Das ist der ideale Weg. Da träumt die Industrie auch so ein bisschen von, also dieses Carbon Capture and Storage, haben wir auch schon mal angesprochen. Das heißt also, dass wir in industriellen Verbrennungsprozessen in einem Kraftwerk das entstehende Kohlendioxid direkt auffangen, abscheiden und dann irgendwo tief im Meer oder sonst wo einlagern. Das ist der Weg. Und wenn wir den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre reduzieren wollen, auch da gleicher Weg. Das ist aber sehr, 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 sehr energieaufwendig. Also da sind wir bei, also dafür brauchen wir Energie. Und tatsächlich, um eine Tonne CO2 zu gewinnen aus der Atmosphäre mit diesem Verfahren, um das Kohlendioxid aus der Luft zu holen, da brauchen wir 1200 Kilowattstunden für eine Tonne CO2. Also haben wir auch schon mal gerechnet, wir sind erstmal völlig neutral und entscheiden dann später, ob das Potenzial ist. Also wir brauchen schon mal viel Energie, um den Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen. So, dann müssen wir noch den Wasserstoff erzeugen. Das machen wir über die Elektrolyse. Wir nehmen Wasser, so wie wir auch ganz normal Wasserstoff herstellen würden für andere Prozesse. Wir nehmen Wasser, Elektrolyse und spalten dann das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Auch da brauchen wir Strom für. Für beide Verfahren brauchen wir also elektrische Energie. Die muss jetzt irgendwo herkommen, damit es klimaneutral ist, dieser Prozess, aus klimaneutralen Quellen. Photovoltaik, Windenergie. Oder, kann man sich jetzt vorstellen, für welche Seite die Interessensgruppen sind, die eher pro Verbrenner sind, die sagen, oh, das kann man ja vielleicht sogar aus der Kernenergie gewinnen. Denn wo der Strom herkommt, ist ja gar nicht. Die Kernenergie ist natürlich bilanziell klimaneutral mit allen Vorteilen, Nachteilen, Kosten etc. Anderes Thema. Aber der Strom muss irgendwo herkommen. So, dann haben wir den Wasserstoff. Wir haben das Kohlendioxid. Und jetzt nutzen wir das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, um damit langkettige Kohlenwasserstoffe zu bilden. Das Verfahren selber kennt man jetzt seit den 1920er Jahren. Das war in Deutschland tatsächlich auch schon ein Verfahren, was im Einsatz war, denn vor allem während des Zweiten Weltkrieges, Deutschland hat nun mal keine eigenen Rohölquellen und für die Kriegsmaschinerie im Zweiten Weltkrieg brauchten die Nationalsozialisten nun mal flüssige Treibstoffe für Flugzeuge, Panzer und was man sonst so alles hatte. Und das hat man dann aus Kohle gewonnen. Das heißt, man aus Kohle dann flüssige Treibstoffe gemacht hat und da war das Fischer-Tropsch-Verfahren schon im Einsatz mit hinreichend geringen Effizienzen. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema. Also tatsächlich kennt man dieses Verfahren. Das ist gut erforscht. Das heißt, also was macht man? Wir brauchen erst die Synthesegase. Das ist also typischerweise der Wasserstoff, also H2 und dann Kohlenmonoxide. Wir müssen diese Gase dann aufreinigen, um dann in dieser Fischer-Tropsch-Synthese mit Hilfe von Katalysatoren, also verschiedene Metalle, die da als Katalysatoren eingesetzt werden können wir dann verschiedene Kohlenwasserstoffketten bauen. Also sehr kurz ist Gas, dann haben wir Rohbenzin, dann kommen die Dieselöle und wenn sie dann sehr langkettig sind, also ab 19 Kohlenstoffatomen, sind wir dann in der Größenordnung von Wachsen. Also das ist dann schon sehr zähflüssiger oder dann geht schon in Richtung der festen Stoffe. Das ist das Verfahren, Die Details will ich jetzt gar nicht diskutieren. Es gibt so die Niedertemperatursynthese und Hochtemperatursynthese. Tatsächlich ist für die Erzeugung von flüssigen Treibstoffen, wie wir sie haben wollen, also diese synthetischen Treibstoffe für den Verbrennungsmotor, brauchen wir typischerweise die Hochtemperatursynthese, High Temperature Fischer-Tropsch Synthesis im Englischen, also Temperaturen 300, 350 Grad Celsius mit Eisenkatalysatoren, und damit werden primär Benzin erzeugt. Das ist so der Hauptanteil. Es entstehen nur noch zahlreiche andere. Die Länge der Ketten hängt so ein bisschen von der Reaktionskinetik ab. Also alle, die sich jetzt für Chemie interessieren oder physikalische Chemie, die können da gerne nochmal tiefer einsteigen. Will ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Wichtig ist halt, also das Verfahren ist sehr aufwendig, auch nicht sonderlich effizient. Da kann man jetzt vielleicht, wenn man sagt, das ist der Weg, können wir vielleicht künftig noch Effizienzen steigern, dass das einfach unter dem eingesetzten Energieinhalt, den wir da reinstecken in das Verfahren, mehr flüssige Treibstoffe entstehen. Das ist aber der Weg. Also so ist das Grundprinzip. Verfahren kennen wir schon, ist sehr gut verstanden. Am Ende müssen wir die Produkte, die ja dabei entstanden sind, in diesem Fischer-Tropsch-Verfahren noch aufbereiten, um sie dann vertanken zu können in einem Verbrennungsmotor. Das ist der Weg. Also klingt jetzt ja eigentlich erstmal klarer Fahrplan. Die Herausforderung ist jetzt natürlich, sich zu überlegen, wie viel Energie brauchen wir denn eigentlich dafür? Denn wenn wir sagen, wir gehen darauf, wir bleiben bei den Verbrennungsmotoren. Wie groß ist denn dann der Energiebedarf, den ich reinstecken muss, um meine synthetischen Kraftstoffe herzustellen? Denn bisher, naja, also es wird viel diskutiert. Es gibt auch so erste Pilotanlagen. In Südamerika haben wir eine, die von einem deutschen Automobilhersteller betrieben wird. Muss man sich mal angucken, wie groß jetzt der Bedarf ist. Auch da, kennt das ja jetzt schon in dieser Reihe, machen wir mal so ein paar Abschätzungen. Also wir haben in Deutschland, machen wir es mal einfach, damit man die Rechnung einigermaßen nachvollziehen kann, wir gehen mal von 40 Millionen Autos aus in Deutschland, wir sind bei mehr. Und vereinfachend sagen wir mal, jedes Auto fährt im Schnitt 15.000 Kilometer. Das ist so ungefähr der Schnitt. Klar, ne, manche fahren viel, manche fahren weniger. Ja, aber also 15.000, glaube der Durchschnitt in Deutschland liegt sogar noch etwas darunter. Aber damit können wir mal rechnen, denn das sind einfache Zahlen, die lassen sich eigentlich ganz gut verarbeiten. So, also 40 Millionen Autos mal 15.000 Kilometer macht also in Summe, in unserer kleinen, einfachen Abschätzung, 600 Milliarden Kilometer Gesamtfahrstrecke. Das heißt also, jetzt rechnen wir das um in Energie. Wie viel Energie brauchen wir, damit die Fahrzeuge, und das sind jetzt nur die Autos, da sind auch keine LKWs mit drin, sondern nur die Privatfahrzeuge, wenn wir die komplett umstellen wollten, denn das muss ja das Ziel sein. Wir müssen klimaneutral werden. Also das Wollen ist klar, das Müssen ist noch klarer. Wir müssen. So, jetzt machen wir die Rechnung. Also, was verbraucht so ein Auto? Rechnen wir mit 5 Liter auf 100 Kilometer. Das ist, glaube ich, ganz einfach, auch wenn es vielleicht mal mehr sind. Da tut sich nicht mehr so viel. Einfach, wenn wir effizienter werden, werden die Autos halt auch immer schwerer. Wir neigen als Personen nicht dazu, kleine, effiziente Autos zu kaufen. Man kennt das ja, ne? Die SUVs werden immer größer, immer schwerer. Man fährt da immer so 2,5 Tonnen durch die Gegend. Gehen wir mal aus, 5 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt also, bei 600 Milliarden Kilometer brauchen wir so rund 30 Milliarden Liter von diesen synthetischen Kraftstoffen. Ja, jetzt muss man gucken, was ist so der Energiebedarf, um einen Liter von diesem synthetischen Treibstoff, von diesem E-Fuel herzustellen. Auch da muss man mal gucken, die aktuelle Zahl, die jetzt immer dargestellt ist, sind so 30 Kilowattstunden brauche ich, um einen Liter flüssigen Treibstoff herzustellen. Ja, jetzt können wir rechnen, 30 Milliarden Liter mal 30 Kilowattstunden pro Liter sind wir bei, ne? Man kennt das ja hier immer, ein paar Zahlenspielereien machen wir immer, sind wir bei 900 Terawattstunden elektrische Energie, die wir bereitstellen müssen, damit wir all unsere Autos mit synthetischen Treibstoffen ausstatten könnten. So, 900 Terawattstunden, das kann man sich jetzt auch nicht so richtig vorstellen, aber wenn wir jetzt mal umrechnen, klassisches Kernkraftwerk macht 6.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr und wenn wir die 900 Terawattstunden durch die 6.000 teilen, kommen wir auf eine installierte Leistung von 150 Gigawatt Kernkraft. Man weiß, ein Kernkraftwerk hat so ungefähr 1 Gigawatt Leistung. Das heißt, jetzt deswegen diese Rechenzahlenkette, wir bräuchten 150 Kernkraftwerke in Deutschland, um 40 Millionen Autos mit synthetischen Treibstoffen zu versorgen. Die Zahlen, die versteht man. Jetzt kann sich jeder überlegen, ist das realistisch oder wird das schwierig? Jetzt kann man sagen, ja, und die Hälfte ist dann vielleicht Elektro und die andere Hälfte nur Verbrenner und ja. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, dass wir, wenn wir komplett umstellen wollten, das sind auch wie gesagt nur die Autos, das ist noch nicht der Schwerlastverkehr, also LKWs und Co., 150 neue Kernkraftwerke allein in Deutschland, um den deutschen Individualverkehr mit synthetischen Treibstoffen zu versorgen. Also, ich habe da so meine Zweifel. Nächster Punkt ist, also da können wir sagen, ja gut, dann machen wir das mit Photovoltaik und Wind, aber 900 Terawattstunden on top ist halt auch nochmal eine Hausnummer. Sinnvoller ist es zu sagen, ja, dann machen wir das doch mit den Elektroautos. Das wäre vielleicht gar nicht so ungeschickt. Die sind ja effizienter, also Faktor 3. Und das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Können wir da nicht was mitmachen? Wenn wir gleiche Annahme nehmen, 40 Millionen Autos, 15.000 Kilometer, also die 600 Milliarden Kilometer, Verbrauch rund 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, bräuchten wir, wenn wir jetzt noch Effizienzen und Verluste, selbst wenn wir die noch einrechnen, also 120 Terawattstunden oder wenn wir sagen, ach komm, wir rechnen mal Netzverluste und alles Zip und Zap mit rein, sind wir bei 170 Terawattstunden. Elektrischer Energiebedarf, um 40 Millionen Autos in Deutschland zu laden mit Strom. Also 170 statt 900 Terawattstunden. Das ist schon realistischer, oder? Also da wird doch ein Schuh draus. Und das ist eine Sache. Das kann tatsächlich funktionieren. Wenn wir aber auf den ineffizienten Verbrenner setzen, brauchen wir halt Faktor 4, Faktor, das ist so ungefähr, was ist das denn? Faktor 5 sogar. Lass es Faktor 4 sein. Komm, also wir sind ja mal nicht so. Sind wir trotzdem bei einem vierfachen Energiebedarf, wenn wir das synthetisch herstellen wollen, um in dem ineffizienten Verbrennungsmotor, denn das, wie gesagt, ist wiederum nur Physik. Also das Auto ist ja nochmal eine ganz ineffiziente Maschine. Eigentlich macht die Wärme und der Abfall ist, dass wir von A nach B kommen. Das verbietet die Thermodynamik. Die taucht immer wieder auf und macht vieles kaputt, weil sie einfach mit ihren Hauptsätzen sagt, geht nicht. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Der erste, zweite, dritte Hauptsatz, also folgendes ist es in dem Fall der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, gesagt, geht nicht besser. Und das wird sich auch nicht ändern, weil wir einfach die Physik nicht austricksen können. Da können wir auch nicht diskutieren, verhandeln. So, also von daher kann man sagen, naja, das wird doch schon schwierig, diese elektrische Energie bereitzustellen. Man kann dann sagen, man macht das mit den keine grünen E-Fuels oder grüner Wasserstoff, das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung, aus echt regenerativen Quellen, Photovoltaik und Wind, sondern man macht roten Wasserstoff oder, das ist halt diese Farbenlehre, rote E-Fuels. Also rot heißt dann in dem Fall Erzeugung des Stroms aus Kernkraftwerken. Jetzt muss man bedenken, wenn wir das auch noch machen, wir wollen ja wissen, was kostet das dann am Ende? Man schätzt, dass, also da die Kernkraftwerke, der Strom, die Stromstehungskosten sind ja so Faktor 5 bis 10 mal höher als bei Photovoltaik- und Windanlagen. Jetzt klar, wieder die Argumentation, nachts scheint keine Sonne und wenn der Wind nicht weht und ja, richtig, wir müssen vieles transformieren im Zuge der Energiewende und das Kernkraftwerk läuft Tag und Nacht, wobei auch da, sehen wir jetzt gerade aktuell in Finnland mit dem neuen Kraftwerksblock, der dort entstanden ist, der hat jetzt auch seit einigen Wochen wieder massive Probleme, heißt kein Betrieb und die Wiederaufnahme des Betriebs verschiebt sich gerade nach hinten, weil die gerade echt technische Probleme haben. Da fehlen denen halt auch mal wieder ein paar Gigawatt an Produktionsleistung. Das heißt, die Kernkraftwerksstromerzeugung ist teurer. Selbst wenn wir unsere alten Kraftwerke wieder hochfahren würden, auch das ist technisch sehr aufwendig. Das geht auch gar nicht so einfach. Nee, ist auch egal. Der Strom aus der Kernkraft ist einfach viel teurer, solange wir ihn nicht volkswirtschaftlich auf alle Beteiligten umlegen. Der Liter E-Fuel wird uns 10 Euro pro Liter kosten. Wir sind aktuell bei knapp 2 Euro, Pi mal Daumen, also Faktor 5. Ja, auch da, also gibt es die Diskussion, ja, wir müssen ja technologieoffen sein. Sehr gerne. Also ich habe da kein Problem mit. Wir müssen ja gar nicht sagen, E-Mobilität ist die Zukunft. Lass es den Markt regeln. Und wissen das, Christian Kamlott ist ja auch immer ein klarer Verfechter. Lass uns die Spielregeln, die Leitplanken setzen und den Rest lassen wir sich entwickeln. Bin ich prima mit. Nur da muss man sagen, ja gut, dann müssen wir aber auch ehrlich sein, Hand aufs Herz. Und dann ist der Weg mit Kernkraftwerke und daraus dann Fischer-Tropsch-Verfahren, synthetische Treibstoffe. Da wird kein Unternehmen einen Cent investieren, weil das einfach kein Geschäftsmodell ist. So brutal ist die Welt. So, und wenn wir das jetzt dann mal zusammenfassen und überlegen, ja, wie groß ist denn jetzt eigentlich der Bedarf? Also tatsächlich hat das PIC, also unser Klimaforschungsinstitut in Potsdam, die haben sich damit auch mal auseinandergesetzt, haben dazu ein Papier, so ein Analysepapier verschafft, wie jetzt also E-Fuels, wie die sich so entwickeln werden. So, wenn man jetzt da mal abschätzt, also allein die Nachfrage in Deutschland an fossilen Treibstoffen, ne, wer braucht alles fossile Stoffe, das ist ja die Luftfahrt, die Schifffahrt, die chemische Industrie braucht eine ganze Menge an solchen Treibstoffen. Wir haben den Lkw-Verkehr und wir haben die Elektroautos. Also wenn wir mal rechnen, wäre alles mal so Pi mal Daumen. Die Luftfahrt braucht so 100 Terawattstunden, die Schifffahrt auch nochmal 100 Terawattstunden. Der Chemiesektor braucht das Doppelte, also rund 200 Terawattstunden. Wir haben die Lkws, knapp 200 Terawattstunden. Der Rest ist dann nochmal Pkw. Also summa summarum sind wir so bei rund Pi mal Daumen, 1100 Terawattstunden, 1200 Terawattstunden an Energie. So, wenn wir jetzt mal alle Projekte, die es global gibt, die angekündigt sind und die geplant sind, wenn wir uns die mal zusammennehmen, also im Moment gibt es in Deutschland, sogar weltweit, 12 Forschungsanlagen. Ja, das ist so der Plan. 60 neue Projekte sind geplant bis 2035. Auch das sind alles noch Pilotprojekte. Es sind noch keine Projekte, die wirtschaftlich darstellbar sind. Das ist alles noch anwendungsnahe Forschung, um dann den nächsten Schritt zum Hochskalieren zu machen. Viele haben noch gar keine Projektfinanzierung, also das sind alles erstmal Ideen, sodass da jetzt Geldgeber gesucht werden. Ja, also das ist jetzt auch sehr überschaubar. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn wir alle global angekündigten Projekte mal hernehmen, dann produzieren die im Jahr 35, wenn die alle hochlaufen und alle funktionieren, 50 Terawattstunden an E-Fuels. Der Bedarf allein in der Luftfahrt, in der Schifffahrt und im Chemiesektor in Deutschland ist um Faktor 10 größer.
Da ist LKW und PKW noch gar nicht drin. Das heißt also, klar, der Luftverkehr, der Schiffsverkehr, die können nicht einfach auf Batterien setzen. Die werden E-Fuels brauchen. Das Gleiche ist in der chemischen Industrie. Also die brauchen den Wasserstoff, die brauchen die E-Fuels. Und wenn wir global es noch nicht mal schaffen, den Bedarf in Deutschland zu decken, also Faktor 10 ist dazwischen, dann werden wir nicht anfangen, diese Treibstoffe in PKWs zu verfeuern für den persönlichen, individuellen Mobilitätsbedarf. Das machen wir nicht. Das ist viel zu teuer. Das wird sich keiner leisten können und wollen. Außer manche Menschen, bei denen Geld wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Aber gut, das können die dann ja, können die ja machen, wenn das Geld, wie gesagt, keine echte Rolle spielt. Wenn man mal so die Prognosen sich anguckt mit dem technologischen Fortschritt, also die reinen Entstehungskosten von einem Liter E-Fuel, also aktuell liegen die tatsächlich bei sogar 50 Euro, haben wir gerade schon ein bisschen besser gerechnet, aber also derzeit ein Liter kostet immerhin 50 Euro. Das sind so die Kosten, die bei dieser Testanlage in Patagonien vorliegen. Das Kohlendioxid dort übrigens wird auch nicht aus der Luft gewonnen, sondern per LKW angeliefert. Der Strom kommt aus einer Windenergieanlage. Also es ist eine Testanlage, deswegen sind diese 50 Euro natürlich, das ist jetzt gerade der Forschungspreis, ne? Deswegen das spielt, da ist das finanziell noch gar nicht von Interesse, aber auch da, man hat mal so ein Gefühl dafür. Man erwartet, dass man bei 2 Euro pro Liter Gestehungskosten landen wird. Das heißt also, ein Liter E-Fuel ohne alles weitere, ohne Marge, ohne Steuern, Abgaben etc. pp. 2 Euro. Da hofft man, dass man dort in Zukunft hinkommen wird. Das ist aber, ja, kann man sich vorstellen, das wird dann eher 4 oder 6 Euro kosten. Man kennt das ja bei den Stromgestehungskosten und den Endnutzungskosten beim Strom. Ne, Strom aus PV und Wind kostet 5, 6, 6 Cent, 7 Cent. Man zahlt aber als Privatkunde knapp unter 30 Cent, wenn man heute einen neuen Vertrag macht. Ne, alles andere sind halt Abgaben, Netzentgelte etc. Das Gleiche kommt da auch nochmal drauf. Also auch da, ja, Technologie offen, Markt offen, sehr gerne. Damit ist das Thema eigentlich sofort beendet. Und man muss auch dann sagen, bei dieser Technologieoffenheit, wenn wir halt diese 900 Terawattstunden Strom einsetzen wollen würden, müsste ich als großer Fan dieser E-Treibstoffe sagen, mehr Photovoltaik, mehr Wind, das muss ja unser Ziel sein. Das heißt, eigentlich müssten diese ganzen Fans der synthetischen Treibstoffe alle Fans von Erneuerbaren sein. Die sind halt dann tendenziell eher pro Kernenergie. Anderes Thema. Aber auch das ist der völlig, völlig falsche Weg. Also tatsächlich, was stellen wir fest? Wir haben im Moment gar nicht die Produktionskapazitäten für synthetische Kraftstoffe. Weder was die Strombereitstellung angeht, noch haben wir effiziente Verfahren, um Wasserstoff und Kohlendioxid zu gewinnen als Ausgangsstoffe für dieses Fischer-Tropsch-Verfahren. Das Verfahren selber hat sicherlich auch noch Potenzial in der Entwicklung. Die global angekündigten Projekte, das sind ja die, die dann auch, wenn überhaupt in die Realisierung kommen, so schnell werden da auch wahrscheinlich eher keine dazukommen, liegt um Faktor 10 unter dem Bedarf der deutschen Nachfrage aus Luftfahrt, Schifffahrt, Chemie. Keine Chance. Das heißt also, diese Idee, dass wir künftig einen signifikanten Anteil beobachten werden bei den E-Fuels im Individualverkehr oder im LKW-Verkehr, ist verschwindend gering. Bei aller Technologieoffenheit, die man dort gerne sehen würde und die man auch gerne haben kann, auch haben sollte, keine Frage. Warum sollten politische Vertretungen den Weg an der Stelle vorgeben? Da kann man Fördermittel, Forschungsmittel reinstecken. Da kommt dann, wie gesagt, die Thermodynamik wieder ins Spiel. Das wird tatsächlich nichts. So, deswegen, der Pfad im Personenindividualverkehr ist eigentlich relativ klar vorgezeichnet. Wir werden auf Elektroautos setzen. Bei den LKWs muss man mal abwarten. Da ist die Richtung noch nicht ganz klar, ob das auch mit Batterien geht. Da ist immer die Frage, wie ist das mit der Ladeinfrastruktur? Ich muss schnell viel elektrische Energie bereitstellen zum Laden der Batterien, damit ich dann wieder auf entsprechende Reichweiten komme. Aber die Entwicklung bei den Batterien oder elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist im Moment so schnell, so dynamisch. Ich persönlich denke, dass der Lkw-Verkehr wahrscheinlich auch eher batterieelektrisch sein wird und nicht Wasserstoff oder E-Fuels. Das glaube ich fast nicht. Im Moment setzt sich das batterieelektrische klar fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch... Also, ändern wird. Privatverkehr, Elektroautos, das Thema ist, glaube ich, oder der Marktkampf ist weitestgehend entschieden. Es wird dann lediglich so ein paar Liebhaber geben, die dann sich noch einen Verbrennungsmotor leisten wollen, leisten können und dann auch entsprechende Gelder bereitstellen, damit sie halt für einige Euro pro Liter dann ihren klimaneutralen Kraftstoff tanken für die Fahrt in ihrem Verbrennerauto. Also von daher, das ist der Weg, das muss der Weg sein für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Die Elektromobilität setzt sich durch. Und die E-Fuels haben wir jetzt ja gesehen, also sowohl das Verfahren als auch dann der Bedarf, wenn man da mal, und das ist ja nur eine, wie wir das ja hier häufiger machen, mal diese Abschätzung mit dem dicken Daumen. Naja, also das ist eher unwahrscheinlich, dass wir dort noch eine positive Entwicklung sehen werden bei aller politischen Interesse, die manche Gruppen, wie gesagt, haben. Zweite Möglichkeit wäre jetzt ja, und das ist dann das, was wir in 2 Wochen diskutieren werden, dass wir hydriertes Pflanzenöl einsetzen, HVO. Also wir gehen wieder zurück zu der Bioenergie. Das werden wir, wie gesagt, nochmal diskutieren. Einmal nochmal das klassische Bio-Treibstoffpotenzial aus Raps oder Zuckerrüben, um dann Ethanol oder Biodiesel herzustellen. Das ist ja kein großes Potenzial mehr. Man hört da auch nichts von, sondern jetzt gerade eben heißt es HVO, hydrierte Pflanzenöle aus Abfall und Reststoffen, dass wir die dann nutzen. Das ist ja eigentlich gut, ne? Also die können wir sowieso nicht mehr verwerten. Dann lass uns daraus doch Treibstoff erzeugen, die wir dann in Verbrennungsmotoren verfahren können. Auch das ist bilanziell klimaneutral. Das ist doch eigentlich auch im Sinne von einer Kreislaufwirtschaft eigentlich eine ganz gute Idee. Gucken wir uns dann in 2 Wochen an. Und was wir dann auch nochmal diskutieren werden, das dann gemeinsam mit Christian, sind dann Mobilitätskonzepte. Also ist der Individualverkehr, so wie wir ihn heute haben, eigentlich die Zukunft? Denn 40 Millionen Autos bleiben 40 Millionen Autos, egal welchen Antrieb ich habe. Ist das sinnvoll oder müssten wir im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung nicht eigentlich sagen, mehr öffentlicher Nahverkehr, bessere Strategien, weniger Autos? Ist das der Weg? Ist der realistisch? Vorstellen kann man sich das, aber ist das der Weg? Ich will jetzt von irgendwelchen Flugtaxi-Lösungen gar nicht reden. Das ist nochmal ein komplett anderes Konzept. Also wie gesagt, in 2 Wochen diskutieren wir dann die hydrierten Pflanzenöle HVO. Nächste Woche gibt es dann mit Christian auch nochmal ein sehr diskussionswürdiges Thema, nämlich das Thema der Deindustrialisierung Deutschlands. Auch das wird ja also laufend in den Medien diskutiert. Wir sind auf einem absteigenden Ast. Die aktuelle Regierung wirtschaftet Deutschland herunter. Das möchte ich mit Christian mal diskutieren, was da dran ist, welche Zahlen das eigentlich belegen oder widerlegen. Das gucken wir uns dann nächste Woche an und wie gesagt in 2 Wochen dann HVO. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.